Viel Spaß beim NBA-Tauchgang zur Trade Deadline. Wir haben zwei Experten an Bord, analysieren, wer den dicksten Fisch an Land gezogen hat, wer hat die Power in der Eastern Conference, wer sind die Gewinner und die Verlierer. Das alles im heutigen Tauchgang. Ahoi! Ahoi, liebe Basketballfans und Freunde vom NBA-Tauchgang. Nils ist heute leider krank. Der kann heute nicht dabei sein. Dafür haben wir Verstärkung in Form von Jonathan Walker und Tom Schneider von den Go-To-Guys. Hallo Jungs.
Hallo.
Hi.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es ist Trade Deadline, oder besser gesagt, die Trade Deadline ist abgelaufen. Es gab 24 Trades. Markelle Fultz ist in Orlando, Harrison Barnes ist zu den Kings gegangen, Otto Porter zu den Bulls. 24 Deals ist eine Menge. Wir können heute nicht alles besprechen, deswegen wollen wir nur die Kracher besprechen. Tobias Harris zu den 76ers, Marc Gasol zu den Memphis Grizzlies, Nikola Mirotic zu den Toronto Raptors, Nikola Mirotic zu den Milwaukee Bucks. Das sind die Deals, die wir uns genau angucken wollen. Dazu wollen wir ein Power Ranking der Eastern Conference machen und über die Gewinner und Verlierer der Deadline sprechen. Wer aber Interesse hat, auch zu den anderen Deals was zu hören, dem kann ich empfehlen, bei den Go-To-Guys die letzten beiden Podcasts zu hören. Jonathan, vielleicht kannst du das einmal pluggen.
Ja, sehr gerne. Tom war ja schon mal Gast hier, schreibt auch für go2guys.de, also bei uns gibt es auch schriftliche Beiträge. Wer gerne auch mal was lesen möchte, wir analysieren da gerne Transaktionen, wie Teams spielen, Plays, Teambuilding und auch immer die kommende Draft. Aber wir haben auch schon einen Podcast seit längerem, jetzt über 300 Folgen schon, die 334. war jetzt der zweite Teil unserer großen Trade-Deadline-Analyse. Wir haben seit dem Porzingis-Trade tatsächlich schon 3 Pods aufgenommen, haben auch ein bisschen mehr Manpower, deswegen können wir das häufiger machen. Ich pick mir dann immer die jeweiligen Experten bei uns im Team von der GoToGuys-Redaktion heraus, wenn irgendwas passiert. Und ja, zur Deadline haben wir dann quasi in der Nacht vor der Trade-Deadline schon einige Deals besprochen, vor allem natürlich den Tobias Harris-Trade mit den Philadelphia 76ers, habe ich mit dem Philipp Rück aufgenommen, der seines Zeichens unser Sixers-Experte ist und auch alle anderen Deals, die zu dem Zeitpunkt eben schon bekannt waren und dann gestern Abend alle restlichen, die gestern durchgingen, Marc Gasol, Mirotic und so weiter und auch die ganzen kleinen Deals, für die wir jetzt heute hier beim NBA-Tauchgang keine Zeit haben und die teilweise eben auch einfach nicht so relevant sind. Viele Salary-Dumps, um irgendwie unter die Luxury-Tax zu kommen oder man hat den einen gescheiterten Spieler gegen den anderen ausgetauscht. Ja, bei go2guys.de, go2guys.wired heißt der Podcast. Da gucken wir uns aber wirklich jeden Deal an, bis ins kleinste Detail. Das ist so ein bisschen das, was uns ausmacht, so dieses nerdige, auch Salary Cap, CBA-Geschichten, Teambuilding, bis ins kleinste Detail. Also, wenn euch das interessiert, dann gerne auschecken und fürs Bigger Picture bin ich jetzt heute hier im Tauchgang und habe wirklich Bock drauf.
Ja, super. Dann lasst uns mal starten, Jungs. Wir fangen direkt an mit dem für mich größten Deal und auch der mich mit am meisten überrascht hat. Wir haben ja auch hier im Tauchgang eine Preview gemacht, was wir glauben, was passieren wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass die 76ers so einen großen Deal machen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, wer da wohin geht. Also die 76ers bekommen von den LA Clippers Tobias Harris, Boban Marjanovic und Mike Scott. Und die LA Clippers im Gegenzug Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, dann ein 2020 First Round Pick, der Lottery Protected ist von den 76ers, den Miami Heat Pick, eins der Prime Assets 2021, weil er unprotected ist, und dann 2 Second Round Picks von den Detroit Pistons. Und so wie die Pistons gerade aussehen, könnten die auch ganz gute Second Rounder sein. So, das ist erstmal das, was abgelaufen ist. Und was meint ihr Jungs? Wer hat hier bei dem Deal einen guten Schnitt gemacht?
Also ich denke, aus Sicht der Clippers kann man auf jeden Fall sagen, dass es für sie ein guter Deal ist. Einfach weil es gut in ihre Planung jetzt für den nächsten Sommer passt. Also sie haben jetzt einen ganzen Haufen an Assets eingesammelt, dazu eben Cap Space freigemacht und haben da jetzt eben einiges an Optionen im kommenden Sommer. Einerseits eben größere Free Agents zu jagen, aber dann auch, falls der Plan in irgendeiner Form scheitern sollte, eben mit den vielen jetzt dazu gewonnenen Assets einen sehr schönen und sauberen Rebuild zu starten.
Ja, Jonathan, was sagst du? Dein erster Eindruck zu dem Deal?
Ja, also ich war erstmal auch überrascht, wie du, dass die Sixers hier jetzt überhaupt noch so einen großen Deal für einen Star gemacht haben. Denn sie sind ja nicht im absoluten Win-Now-Modus, auch nachdem sie ja schon für Butler getradet haben. Einfach weil Simmons und Embiid ja noch relativ jung sind. Embiid ist im ersten Jahr seiner Contract-Extension und Simmons ist noch im Rookie-Deal. Man hat mit Butler die Timeline jetzt zwar ein bisschen beschleunigt, den Prozess auch endgültig beendet, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass sie jetzt quasi ihre restlichen Assets, mit Ausnahme von Markelle Fultz, den sie dann noch in einem separaten Deal abgegeben haben, direkt für Tobias Harris, der halt auf einem auslaufenden Vertrag ist und im Sommer auch nicht restricted ist oder irgendwas, sondern einfach gehen kann, hier rausschleudert, also eigentlich alles auf eine Karte setzt, beziehungsweise auf zwei Karten, wenn man es genau nimmt mit Butler, wo die Situation eigentlich genau dieselbe ist, wo man auch schon zwei zumindest einigermaßen wertvolle Rollenspiele abgegeben hatte im November. Und jetzt muss man halt schauen, erstens, was geht diese Saison noch mit diesem Team, das auf jeden Fall besser geworden ist durch diesen Trade, das bestreitet sicherlich niemand. Aber gerade mittel- bis langfristig hängt jetzt halt alles davon ab, ob Harris und Butler bei den Sixers bleiben wollen. Also sehr riskanter Move für die Sixers. Kann gut enden. Sie sind in dieser Saison sicherlich jetzt auch ein Contender in der Eastern Conference, wo wir nachher noch drüber sprechen dann. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr riskant. Bei den Clippers schließe ich mich eigentlich zu 100% im Tom an. Super Deal. Sehr gute Entscheidung, hier Harris zu traden, wenn sie eben nicht davon ausgehen können, dass er im Sommer bleibt, beziehungsweise im Sommer eben einen Max-Deal möchte. Und wenn sie da eben sich bessere Chancen auf einen anderen Spieler oder mehrere andere Spieler, sie haben jetzt Platz für zwei Max-Deals dann im Sommer auch, wenn sie vielleicht noch Gallinari dann loswerden, der noch unter Vertrag ist, aber sie haben jetzt auch schon noch Bradley dumpen können und der Trade-Deadline noch ein paar andere Moves machen können. Da sind sie schon sehr, sehr gut aufgestellt jetzt, dann im Sommer ein richtiges Playoff-Team zu werden, denn jetzt, ob sie jetzt noch in die Playoffs kommen oder nicht, das ist erstens nicht sicher und zweitens auch eher zweitrangig, denn wenn sie es nicht schaffen, können sie wenigstens ihren Pick behalten. Haben hier, wie gesagt, noch das eine oder andere Asset eingesammelt jetzt zur Trade-Deadline. Das ist schon eine sehr, sehr runde Sache von den Clippers.
Ja, ich würde nochmal so ein paar negative Fakten, weil im ersten Moment könnte man ja denken, Tobias Harris ist ein super Spieler, verbessert sich immer weiter, war in der Western Conference, wo es sehr schwer ist, fast All-Star dieses Jahr. Also man kann sicherlich argumentieren, dass er es verdient hätte, auch weil die Clippers bis Gallinari sich verletzt hat, in den Top 4 dauerhaft waren und der Kader das nicht vor der Saison nicht unbedingt hätte vermuten lassen. Und also man könnte ja eigentlich denken, jetzt als Betrachter dieses Deals, die Sixers, die müssen den Deal doch auf jeden Fall irgendwie gewonnen haben, da sie so einen guten Spieler bekommen haben. Aber das Risiko bei Harris ist eben, dass sein Vertrag ausläuft und dass er nach der Saison ja hingehen kann, wo er will. Zudem werden die Kosten des Kaders natürlich ja sehr, sehr hoch, denn Embiid hat schon einen großen Vertrag. Jimmy Butler wird auch Free Agent nach der Saison. Und selbst wenn beide bleiben, also das ist eben auch noch die Gefahr, ja, dass sie gehen, aber selbst wenn beide bleiben, dann bekommen die beide einen Max-Deal, denn Tobias Harris hat schon eine Contract Extension im letzten Sommer ausgeschlagen, über 80 Millionen. Also der will auf jeden Fall richtig viel Kohle haben. Und dann wird Simmons eben auch noch demnächst teuer werden. Und dann hat man vier Spieler, die wahrscheinlich Maximalverträge bekommen. Das ist eben die große Gefahr dabei, ne? Und ja. Was denkt ihr denn? Ist das gerechtfertigt, auf diese vier Spieler zu setzen? Und habt ihr das Gefühl, dieser Kern von vier Spielern, die potenziell ja auf dem All-Star-Level spielen können, gerade in der Eastern Conference, ist vielleicht gut genug, um in den nächsten ein, zwei Jahren um die Meisterschaft tatsächlich mitzuspielen?
Also eben, was du gerade auch schon gesagt hast, im Prinzip hat man jetzt durch diesen Trade für Harris auch schon eine Entscheidung, wie man in der kommenden Free Agency agieren würde, so ein bisschen vorgezogen und hat sich ja jetzt schon darauf festgelegt, dass man eben versuchen will, die nächsten Jahre, wenn man denn Butler und Harris halten kann, eben mit den vier Jungs anzugreifen. Und ich muss sagen, ich finde konzeptionell Harris jetzt auch über diese Saison hinaus eigentlich recht interessant im Team, weil er einfach nochmal eine ja, eine Dimension mitbringt, die man so nicht hatte. Also ich finde, die Sixers sind ein Team, das geprägt ist von relativ vielen Spezialisten, gerade in der Offensive. Also man hat zum Beispiel Simmons mit klaren Limitationen. Man hat Embiid, der, wie es momentan scheint, im besten Fall eben aus dem Low Post agiert. Man hat mit Redick jemand, der ein sehr guter Off-Ball-Spieler ist, aber nicht so unbedingt On-Ball-Aufgaben übernehmen kann. Und auch Butler ist eben ein Spieler, der ja auch eine sehr spezielle Spielweise mit sich bringt. Und ich finde, Harris ist halt jemand, der potenziell da so ein bisschen ja noch Flexibilität reinbringt, weil er eben sowohl On- als auch Off-Ball sehr gut agieren kann. Und eben da auch für diese Saison eben schon viele Möglichkeiten bietet in der Offensive. Und jetzt, wenn sie es denn schaffen, ihre Spieler zu halten, würde ich sie schon auf jeden Fall als eins der interessantesten Teams im Osten für die nächsten Jahre sehen, ja.
Jonas, ja, was meinst du?
Mir gefällt der Deal auch, wenn sie Butler und Harris halten können, auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre. Aber einen optimalen Fit finde ich es nicht. Also auch schon Butler, da fand ich eher das Alter ein bisschen problematisch, weil der jetzt halt schon 29 ist. Und somit halt 7 oder 8 Jahre älter als Simmons. Embiid ist, glaube ich, 24. Also passt halt nicht so ganz zur Timeline von den beiden, wie gesagt. Also weil die einfach ihre Prime niemals teilen werden. Weil bis Embiid und Simmons in ihre besten Jahre kommen. Und da fehlt einfach auch noch ein bisschen was, bis sie da sind. Auch wenn Embiid jetzt schon extrem gut ist, ist schon ein Superstar, keine Frage. Aber ihm fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Erfahrung. Und ja, der Feinschliff, also vor allem in der Offensive, das hat auch Phil, unser Sixers-Experte, nochmal schön erklärt. Bis die in ihren besten Jahren sind, da ist Butler halt schon über 30 und ja, einfach nicht mehr der Spieler, der er heute ist oder in seinen besten Jahren dann war. Vielleicht spielt er nächste Saison dann nochmal seine beste Saison mit 30, das könnte schon sein, aber dann wird er abbauen. Und Harris, da ist so ein bisschen die Frage, was für eine Rolle soll er jetzt bekommen, weil er war bei den Clippers schon so die erste Option, macht sehr, sehr effiziente 21 Punkte, super Quoten und so weiter. Aber die Rolle muss zwangsläufig kleiner werden jetzt bei den Sixers, denn die von Embiid wird höchstwahrscheinlich nicht kleiner. Das ist ja auch richtig so. Dann Simmons ist halt, wenn er nicht den Ball in der Hand hat, auch nicht so wirklich wertvoll, weil er einfach überhaupt keine Gravity hat und im Halbfeld ja so schon Probleme hat. Und ja, Butlers Rolle sollte halt auch nicht kleiner werden, weil der spielt eben gerade für seinen nächsten Vertrag vor, ist ja eh schon nicht so hundertprozentig zufrieden, hat das ja auch schon mal zum Ausdruck gebracht, relativ medienwirksam. Und Redick, ich glaube, da unterschätzen eben viele, was für eine zentrale Rolle der auch hat in der Offense der Sixers aktuell. Also der macht über 18 Punkte pro Spiel, also mehr als Simmons, ungefähr so viel wie Butler, hat die zweithöchste Usage nach Embiid, auch wenn es sehr nah ist alles an Butler und Simmons. Aber er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle und ist halt nicht nur ein Spieler, der irgendwie in der Ecke steht und offen auf einen Dreier wartet, ja, sondern er rennt um Screens, es werden sehr viele Plays für ihn gelaufen, Handoffs mit Embiid vor allem im Zusammenspiel und der wird auch Free Agent, ja. Also ich weiß nicht, ob Harris jetzt nicht vielleicht sogar direkt die 5. Option ist hier zwangsläufig oder die 4. Langfristig, wenn Butler dann abbaut, wenn auch ein Redick dann abbaut, der 35 wird, dann könnte es schon passen, wenn er jetzt hier seinen Max-Deal bekommt, Tobias Harris. Und könnte den dann auch wert sein. Aber ja, es ist nicht so ganz einfach, finde ich. Also es ist kein perfekter Fit, wenn jetzt die Frage gestellt wird nach der besten Starting Five der Liga oder so. Da muss man immer noch nach Golden State schauen, weil da einfach die Teile sehr viel besser zusammenpassen. Ja, man hat halt mit Thompson einen Spieler, der wirklich nur Offboard agiert und so. Und also das passt, es ist einfach sehr viel homogener. Die Spieler sind flexibler auch jetzt als die der Sixers hier jetzt, würde ich sagen.
Ja, dazu würde ich einmal sagen, dass die 76ers ja aber in der, also wenn sie jetzt Harris nicht jetzt geholt hätten, sondern in der Offseason versucht hätten, ihn zu holen, dann hätten sie Jimmy Butler nicht halten können. Also es wäre anders als jetzt diesen Deal zu machen, nicht möglich gewesen, die alle vier in ein Team zu kriegen. Und Harris war zwar in seiner Karriere bisher noch nicht All-Star, aber er ist eben auch ein Late Bloomer, der sich immer weiter verbessert. Auch seine Wurfquoten werden immer stärker und er hat auf jeden Fall nochmal ziemlich viele Sachen dazugelernt. Jetzt auch bei den Clippers hat Doc Rivers gesagt, dass er eben Sachen von der Offseason gegeben hat, die er lernen soll und dass er das super umgesetzt hat. Also ich glaube, er ist ein sehr harter Arbeiter und hat noch immer noch Potenzial, besser zu werden. Und es ist möglich, dass tatsächlich die Jungs alle vier All-Star werden in der Eastern Conference. Und Butler hätte diese Saison vielleicht schon einen All-Star-Spot gehabt, wenn er von Anfang an bei den 76ers gewesen wäre. Harris könnte auf jeden Fall auch All-Star werden. Und ich habe mal geguckt, wie selten das ist. In der Geschichte der Liga gab es erst 9 verschiedene Saisons, wo ein Team 4 All-Stars hatte. Und da kann man mal sehen, wie selten es ist. Und ich denke schon, dass es vielleicht auch eine Situation war, in der, also das ist natürlich so, man kann das nicht wissen, wir wollen auch nicht raten, aber ich denke schon, dass wenn man so einen Deal macht, bei dem man so viele Assets reinpackt, dass es schon einfach eine klare Aussage gab dann von Harris, dass er sich vorstellen kann, eben auch zu bleiben, von Butler wahrscheinlich auch. Ich habe auch mal gehört, dass sie auf jeden Fall Embiid, Simmons und Butler vorher gefragt haben, ob sie da Bock drauf haben. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass die 76ers sich sehr sicher sind, dass sie das so halten können. Und dann wäre es schon, gerade auch, weil eben 3 von den 4 eben noch relativ jung sind, vielleicht doch eine sehr, sehr krasse Kombination von Spielern für die nächsten Jahre auch, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist, sorry Tom, ich gehe nochmal kurz direkt drauf ein,
ja.
Weil Arne jetzt ja auch ein paar Punkte noch angesprochen hat, die sich auf Sachen, die ich gesagt habe, bezogen haben. Es ist auf jeden Fall richtig, dass die Sixers durch diesen Trade sich überhaupt jetzt erst die Möglichkeit gegeben haben, Butler und Harris und Redick im Sommer hier zu halten. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, es sei denn, alle verzichten extrem auf Geld. So kann jeder seine Kohle kriegen, rein theoretisch zumindest, und man kann dieses Team so dann zusammenhalten. Das ist auf jeden Fall schon mal einiges wert. Ja, diese All-Star-Geschichte, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen arbiträr. Klar, man führt es immer gerne an, hier, der war All-Star, der nicht und so. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, Contender zu werden und mit Simmons und Embiid irgendwie eine Championship zu gewinnen, früher oder später. Dafür hat man ja den Prozess gemacht und jahrelang getankt und so weiter. Und wie gesagt, da bin ich halt nicht ganz so überzeugt davon, dass das mit dem Kern jetzt hier optimal passt und dass es deswegen eben dieses Risiko wert ist, hier diese Picks abzugeben. Und Landry Shamet, der auch den Wert eines First-Rounders hat, weil er erst kürzlich in der ersten Runde gedraftet wurde und bisher eben auch gut spielt, in der Rotation war von einem guten Team. Das ist einfach schon ziemlich viel Gegenwert jetzt, wie gesagt, für eine einerseits riskante Geschichte und eine andererseits eine Sache, die ich halt jetzt nicht, ja, ich sehe es halt nicht als optimal an, als optimalen Fit aus den genannten Gründen. Man kann natürlich auch sagen, gut, Talent setzt sich immer durch, als, was weiß ich, Bosch und LeBron und Wade sich zusammengeschlossen haben 2010, da sah das auf dem Papier auch nicht nach einem perfekten Fit aus. Die hatten am Anfang auch Probleme, aber im Endeffekt haben sie auch 2 Titel gewonnen, einfach nur, weil sie das überragende Talent waren in dem Team, in der Liga damals. Ja, also wie gesagt, es könnte besser passen. Der Gegenwert ist sehr, sehr hoch, aber die Sixers haben jetzt hier auf jeden Fall sich die Möglichkeit gegeben, ein sehr, sehr starkes Team in der Eastern Conference auf die kommenden Jahre zu stellen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so, klar.
Ich würde nochmal 2 Aspekte reinwerfen, und zwar einerseits zum sportlichen Fit beziehungsweise der potenziellen Rolle, die Tobias Harris einnehmen kann bei den Sixers. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen optimistischer. Also ich kann mir schon auch jetzt als 3. Option im Team vorstellen, einfach weil ich glaube, dass diese große Verantwortung, die jetzt gerade auch ein Redick tragen hat, auch ein bisschen einfach der Teamzusammenstellung geschuldet war, dass er halt wirklich der einzige zuverlässige Outside-Shooter war, der wirklich Off-Ball agieren kann und eben alle anderen 3 eben eher On-Ball ihre Stärken hatten in der Offensive. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Harris da schon von ihm vielleicht noch 1-2 Touches wegnimmt. Ich glaube, Simmons ist grundsätzlich auch jemand, der froh ist, wenn er eben nicht unbedingt den Abschluss des Angriffs vollziehen muss. Und eben, ich glaube einfach, dass dieses wahnsinnig breite Skillset von Harris, der sich ja jetzt eben auch die Self-Creation noch ein bisschen angeeignet hat, aber vor allem eben ein sehr, sehr guter Off-Ball-Spieler sein kann, dass er da einfach eben gute Möglichkeiten hat, auch in die Offense integriert zu werden. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, ist es halt insofern jetzt ein bisschen kritisch zu betrachten, dass die Sixers jetzt nicht mehr allzu viel Zeit haben, ihn da wirklich zu integrieren. Also es sind jetzt noch circa 2 Monate, bis es dann losgeht mit den Playoffs. Und ich hatte bisher den Eindruck, dass man auch bei Butler eigentlich noch nicht die perfekte Rolle für ihn gefunden hat. Man hat ein bisschen rumexperimentiert. Man hat ihn jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Embiid zusammenspielen lassen und sowas. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie es diese Saison schon zeitig zu den Playoffs schaffen, da wirklich eben alle Gemüter zufriedenzustellen und eine Offense laufen zu lassen, in der wirklich die Stärken der einzelnen Spieler akzentuiert werden. Und was auch noch hinzukommt, ist natürlich, wir haben es auch schon so ein bisschen implizit angesprochen, dass eben sowohl Jimmy Butler als auch Tobias Harris jetzt um ihren nächsten großen Vertrag, wahrscheinlich um einen Max-Deal spielen und auf jeden Fall beide sehr darauf bedacht sein werden, jetzt eben in den nächsten Monaten nochmal einen richtig guten, nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Insofern hat man auch da so ein bisschen Konfliktpotenzial, dass man eben versuchen muss, eine nicht-hierarchische Offense quasi zu etablieren, während man einzelne Charaktere hat, die halt vor allem auch schauen, dass sie sich möglichst gut für den nächsten Sommer zu positionieren können.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, so wie du, Tom, dass ich da eher positiver bin. Also natürlich, wie du gesagt hast, Jonathan, wenn die Jungs nicht da wieder unterschreiben, dann sieht das echt schlecht aus. Aber wenn das funktioniert und sie bleiben, dann habe ich bei Tobias Harris schon das Gefühl, dass er ein sehr guter Fit ist. Also ich würde sogar sagen, von allen Leuten, die so Fringe All-Star-Level sind, also keine absoluten Stars, sondern eher so dieses Level haben, könnte All-Star werden oder vielleicht eben auch nicht, da ist er in der Liga vielleicht der Spieler, den ich bei den 76ers am ehesten sehe, dass er funktioniert. Denn ich glaube auch, dass er zum Beispiel zu diesen Problemen, die die Sixers in letzter Zeit hatten, mit dem Spacing-Problem und dem Problem, dass Jimmy Butler da nicht ganz so gut in der Offense klarkommt und funktioniert, dass sie da jetzt Möglichkeiten haben, das viel besser umzusetzen mit seinem Shooting. Und in der letzten Saison war es ja auch so, dass Ilyasova und Bellinelli mit ihrem Shooting sehr viel positive Dinge für das Team bewirkt haben und für Embiid und Simmons. Und ich glaube, dass Simmons eben auch ein Spieler ist, der nicht unbedingt so viele Abschlüsse in Form von Würfen braucht, der auch einfach mehr bedienen kann und eben trotzdem seinen Wert sehr stark erhält. Und von daher denke ich, dass jetzt mit zwei der besten Schützen in Redick und Tobias Harris der Liga im Kader, die man eben, wie ihr auch schon gesagt habt, staggern kann, das doch vielleicht sehr gut aussehen könnte. Und auch zu den Assets, die sie jetzt abgegeben haben. Klar, Shamet, der hat jetzt schon ganz gut gespielt und Redick hat gesagt, dass er eventuell sogar ein besserer Schütze ist als er selbst. Hat er zu Ralph Lawler gesagt, habe ich letzte Nacht gehört. Aber ansonsten die Picks, ich meine, man hat jetzt noch in den anderen Deals, die man gemacht hat, um den Kader aufzupeppen, auf die wir vielleicht auch gleich nochmal kurz eingehen können, auch noch einen Protected First Round Pick bekommen und zwei Second Rounder. Also da hat man auch schon wieder ein bisschen Wert sich zurückgeholt und das eben, wo Markelle Fultz für dieses Team sowieso keinen Wert mehr hatte. Also ich sehe schon, dass man das eben auch in der Free Agency insgesamt so ein bisschen auffangen konnte und ein paar Leute geholt hat, die jetzt eben auch den Kader ansonsten verstärken können. Also ich bin da gerade schon sehr positiv gestimmt. Erstmal was diese Saison angeht und dann auch die Hoffnung, dass die beiden eben bleiben. Was meint ihr, Jungs?
Sorry, ich war gemutet. Ich sehe Tobias Harris nicht als einen der besten Schützen der Liga erstmal. Er trifft zwar 43% seiner Dreier, das ist sehr gut, aber er nimmt einfach nicht so viele. Ja, also er sucht sich seine Würfel schon sehr gut aus. Also er nimmt auf 100 Possessions 6,4 Dreier pro Spiel. JJ Redick zum Vergleich, der nimmt doppelt so viele fast. Über 12, trifft zwar nur 38%, aber wenn du doppelt so viele nimmst und trotzdem 38% triffst, dann bist du eindeutig der bessere Schütze in dieser Liga. Also egal, was Redick da auch gesagt hat. Das ist einfach faktisch so. Kann natürlich, wenn er nicht mehr so viel Onball machen muss wie bei den Clippers und da bedient werden kann von unter anderem Simmons und so, kann das Volumen da auch noch hochgehen. Aber solange er nicht in dem höheren Volumen über 40% trifft oder um die 40%, ist er nicht einer der besten Schützen der Liga für mich. Und ansonsten kann sein, dass er der beste Fringe All-Star ist für die Sixers, aber er muss halt wie ein Star bezahlt werden jetzt im Sommer, wenn er gehalten werden möchte. Ja, also ich glaube nicht, dass er da großartig auf Geld verzichten wird, du hast ja vorhin selber gesagt. Und dann ist halt die Frage, wenn man sich den Fringe All-Star ins Team holt, der auch also in der Liga jetzt nicht den höchsten Wert hat immer die letzten Jahre. Er hat sich zwar verbessert, aber ich meine, das ist auch schon sein fünftes Team, muss man auch mal im Hinterkopf behalten. Wieso traden ihn Teams ständig? Wieso wollten die Clippers ihn jetzt lieber loswerden, anstatt ihm im Sommer überzubezahlen? Ja, das sind alles so Sachen, die mich ja so ein bisschen skeptisch bleiben lassen. Ich sehe es auch so, dass der Fultz-Folgedeal diesen Trade jetzt noch besser gemacht hat. Einfach weil sie ein bisschen was zurückbekommen haben mit diesem First-Round-Pick. Simmons hilft auch und auch, dass sie sich James Ennis noch geholt haben für gar nichts, den die Rockets gedumpt haben. Der macht dieses Team einfach insgesamt besser, rundet die Rotation ab. Und wenn die Sixers tief in die Playoffs vorstoßen, Eastern Conference Finals oder sogar Finals vielleicht, das besprechen wir ja nachher noch, dann war das diesen Trade schon teilweise wert. Und wenn dann Butler und Harris sagen, hey, das war geil hier, geiler Run, wir wollen das die nächsten Jahre nochmal machen, dann hat sich das natürlich alles schon gelohnt. Und wie gesagt, das ist durch die weiteren Verpflichtungen zur Deadline hier jetzt auch noch realistischer geworden.
Ja, gibt es noch Punkte, die ihr zu der 76ers-Seite hinzufügen wollt?
Vielleicht noch, was mir gerade noch einfällt. Also ich finde den Deal insgesamt auch gar nicht so gut, vor allem in Kombination mit dem Butler-Deal. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, man ist jetzt halt zweimal ein relativ großes Risiko gegangen und für meinen Geschmack ist es irgendwie einmal zu viel. Also irgendwie eben verlässt man sich jetzt halt wirklich sehr stark darauf, dass man im kommenden Sommer eben da die eigenen Leute halten kann. Und ja, ich weiß nicht. Also ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber ich finde, jetzt im Nachhinein sieht der Butler-Deal dadurch auch nicht mehr so gut aus, weil irgendwie, ich finde halt auch mit der Ankunft von Harris passt Butler jetzt nicht besser ins Team, sondern eher schlechter, obwohl er defensiv natürlich einen sehr hohen Wert hat. Aber irgendwie, wie Jonathan schon gesagt hat, wenn man sich jetzt unterm Strich anschaut, wen sie jetzt sich da quasi zusammengestellt haben, sind es eigentlich keine Spieler, die jetzt wirklich optimal zueinander passen und wo man jetzt in einem Szenario, wo man sich so ein bisschen sein Team zusammenstellen könnte, mit ein bisschen freieren Regularien sagen würde, genau so will ich eben in die nächsten Jahre gehen. Insofern mit dem Endresultat, mit dem sie jetzt quasi in den kommenden Sommer gehen, bin ich bei den 76ers jetzt auch nicht so wirklich zufrieden, auch wenn ich für diese Saison eben ein relativ großes Potenzial sehe, in den Playoffs einen guten Run zu starten.
Dazu würde ich gerne noch einmal was sagen. Und zwar habe ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht. Also gerade was auch der Wert dieser ganzen Assets für die 76ers jetzt ist. Und es ist ja so ein bisschen so, dass die 76ers eben das gemacht haben, was von den Boston Celtics viele Fans in den letzten Jahren gefordert haben, eben diesen Deal irgendwann mal zu machen, diese Assets für was einzusetzen und dann eben gute Spieler dafür zu bekommen. Und die Celtics hätten auch schon wahrscheinlich Jimmy Butler bekommen können, Paul George hätten sie wahrscheinlich auch eine Chance gehabt zu bekommen. Und sie haben es eben die ganze Zeit nicht gemacht. Und das ist natürlich schon die Frage, ne? Welchen Weg geht man? Und die 76ers haben jetzt eben gesagt, wir nehmen die Assets und holen uns jetzt gute Spieler. Und ich finde, nach dem Butler-Deal und auch wenn man sieht, wie gut Embiid und Simmons jetzt schon sind, dann kann man das schon rechtfertigen und dann muss man das eigentlich auch so machen, denn wenn die 76ers in dieser Saison in der zweiten Runde rausfliegen und Jimmy Butler sagt, ich gehe weg, dann haben sie Saric und Covington für nichts abgegeben und jetzt eben diesen Deal zu machen, ist schon konsequent, natürlich auch ein hohes Risiko, es kommt mir so ein bisschen vor wie ein Pokerspieler, der mit einem schlechten Blatt oder mit einem mittelmäßigen Blatt All-In geht und dann oder hochsetzt und dann nachdem andere mitziehen, sagt, okay, alles klar, ich bin All-In und dann denkt, oh shit, ach du Kacke, der geht mit und gleich ist meine ganze Kohle weg, aber ich muss jetzt auf das Beste hoffen. Also so wirkt es schon so ein bisschen für die 76ers, aber andererseits kann es für die Celtics jetzt eben auch so laufen, dass Anthony Davis im Sommer irgendwo anders hingetradet wird. Und bei den Celtics ist jetzt eben auch das Problem, dass die ganzen Picks, bevor Anthony Davis von ihnen getradet werden kann, dass die schon zu Spielern werden. Ne? Und da ist dann eben schon auch ein sehr großes Risiko dabei, also eventuell. Ne? Es kommt drauf an, wie sie landen. Der Grizzlies Pick Top 8 protected. Der Clippers Pick Top 14 protected, das ist natürlich alles noch nicht sicher, aber es könnte halt sein, dass die Celtics jetzt schon einen sehr, sehr schwierigen Prozess vor sich haben, wo sie vorher schon mit den Pelicans verhandeln müssen, welche Spieler sollen wir für euch ziehen und wird das Paket dann am Ende reichen? Also es werden schon sehr, sehr schwere Verhandlungen und es könnte sein, dass die Celtics am Ende halt diese ganzen Picks hatten und dann aber keinen etablierten Star daraus geholt haben und dass dann eben Kyrie Irving sagt, ihr habt Anthony Davis nicht bekommen, ihr habt jetzt auch niemand anderes herholen können. Die Spieler, die ihr jetzt gedraftet habt, sind alle jung und werden erst in 2-3 Jahren gut. Und dann sieht die ganze Celtics-Situation auf einmal nicht so besonders gut aus. Und die Philadelphia 76ers haben 4 Stars oder wenigstens so Leute, die in der Nähe von Stars sind. Ne?
Ja, ich verstehe deinen Punkt schon. Und ich würde auch zustimmen, dass je länger die Celtics warten mit ihren Assets, also mit den Picks, das haben wir auch schon oft genug gesehen, sobald es dann Spieler sind, sobald die Picks genutzt wurden, um irgendwen zu draften, sind die weniger wert. Das ist klar. Aber bei den Sixers ist es jetzt anders. Also die haben ja jetzt Picks getradet, die weit in der Zukunft liegen, also Miami 2021, da hätte man auch noch locker ein Jahr warten können und ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der Pick eher noch mehr wert wird, weil ich sehe einfach nicht, wie Miami jetzt großartig besser wird. Wir haben jetzt auch zur Deadline wieder gesehen, die haben ihren Kader jetzt ausgedünnt, einfach nur um unter die Tags zu kommen. Das ist nichts Neues bei dem Owner, Mickey Arison, der will einfach Geld sparen, wenn das Team, also selbst als das Team Contender war mit LeBron und sowas, hat man ja mal Mike Miller entlassen zum Beispiel. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch, was die Heat angeht, beziehungsweise eben optimistisch, was den Pick angeht. Und ich meine, bei den Celtics haben trotzdem nichts zu verlieren, weil sie haben ja immer noch ihren jungen Kern und trotzdem noch genug Assets. Also die haben ja trotzdem noch ihre eigenen Picks zum Beispiel. Und die Sixers haben jetzt halt auch einen eigenen Pick abgegeben. Und die Sixers haben eben sehr viel zu verlieren, weil sie jetzt ihre Assets schon rausgeballert haben. Ja, die können jetzt zwar nicht mehr weniger wert werden, aber wie gesagt, die Gefahr habe ich da jetzt eh nicht so gesehen. Und im Worst Case sind halt Butler und Harris weg. Und dann müssen sie da gucken, dass sie irgendwen anders kriegen. Sie haben ja dann nur Space, also wenn sie dann als Cap-Space-Team agieren, haben sie halt nur Space für einen. Vielleicht wollen sie Redick halten. Also das ist halt schon sehr viel gefährlicher als das, was die Celtics da jetzt machen, aus meiner Sicht. Und ich habe, wie eingangs erwähnt, jetzt nicht so die große Not, warum die Sixers hier jetzt all-in gehen, wenn Ben Simmons noch auf dem Rookie-Deal ist und Embiid auch noch 24 ist. Weil die Assets bekommt man halt nicht mehr zurück. Also dann kann man zwar sagen, wir haben immer noch die beiden, wir haben irgendwie Cap Space und wir haben noch 5 Jahre Zeit, um hier einen Contender zu machen oder so. Aber ich habe jetzt hier die große Not halt nicht gesehen. Das ist sehr, sehr riskant. Ich weiß nicht, ob Harris perfekt passt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Deal war oder ob er halt so gut war, wie jetzt von vielen Seiten gesehen wurde zumindest. Es kann funktionieren und wenn es funktioniert, dann bin ich auch froh für die Sixers auf jeden Fall.
Ja, ein Punkt, der da noch mit genannt werden muss, ist, dass die 76ers keine besonders starke Free-Agent-Destination sind. Dass es vielleicht dann auch im Sommer zu viele andere gute Teams gibt. Dallas, New York Knicks, LA Clippers.
Die auch alle schon länger keine Free-Agents mehr gezogen haben, ja?
Ja, aber irgendwer wird die Free Agents an Land ziehen. Und ob dann die 76ers ja eben die besten Chancen haben, ist halt schon die Frage. Ne? Also LeBron hat letztes Jahr den 76ers kein Meeting gegeben, nur mit dem Agent. Und es ist halt schon fraglich, ob die Free Agents tatsächlich bei den 76ers dann auch gelandet wären. So haben sie jetzt wirklich proaktiv gehandelt. Also ich denke, man kann schon sehen, wie schwer die Situation zu beurteilen ist. Also ich würde sagen, wir können das Gespräch über diesen Deal vielleicht hier abschließen und vielleicht könnt ihr einfach noch einmal sagen, ob ihr anstelle von Elton Brand als Sixers GM diesen Deal gemacht hättet oder ob euch zu riskant gewesen wäre.
Also wenn ich Elton Brand gewesen wäre, dann hätte ich den Deal nicht gemacht, weil ich finde, wenn man auch gerade zum Beispiel zu Milton drüber schaut, über den wir später noch reden, dann hat man halt wirklich einen sehr hohen Preis gezahlt im Vergleich zu dem, was andere jetzt in der Deadline für andere Deals gezahlt haben. Und ich glaube, mir wäre der Preis ein bisschen zu hoch gewesen, tatsächlich.
Ja, schließe mich an. Ich finde den Preis auch ein bisschen zu hoch. Man hätte ja da vielleicht auch noch so Kleinigkeiten machen können, wie Beverly anstatt Boban zu nehmen. Mhm. Weil Beverly ist halt ein Point-of-Attack-Defender, den die Sixers halt nach wie vor noch brauchen. Das ist ja jetzt auch nicht Jonathan Simmons oder James Ennis oder so. Die haben sie einfach nicht im Kader. Boban können sie halt überhaupt nicht gebrauchen. Solche Sachen, so Kleinigkeiten, die, wenn man die gemacht hätte, oder den Heat-Pick wenigstens Top 1 protecten oder sowas, wäre auch möglich gewesen. Dann hätte ich mich besser mit dem Trade anfreunden können. So tendiere ich auch eher zu, nein, bisschen zu teuer für dieses Risiko.
Ja, nach der Recherche gehe ich da so auch ungefähr mit. Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel auch über den Mirotic-Stil nachgedacht habe und gedacht habe, na, Harris und Mirotic, die sind jetzt nicht so super weit, die sind nicht Welten voneinander entfernt. Und das wäre sicherlich möglich gewesen, Mirotic auch zu holen für sehr viel weniger. Aber da muss man dann eben auch wieder sagen, Mirotic ist nicht ganz so gut und er ist sehr verletzungsanfällig. Und der Vertrag läuft auch nach der Saison aus, also auch da gibt es Punkte, aber ja, es stimmt schon. Also das war schon ein großes
Risiko. Oder wenn Harris jetzt noch ein Jahr Vertrag hätte zum Beispiel, wäre auch alles okay gewesen aus meiner Sicht. Oder Butler halt noch länger unter Vertrag wäre. Ich meine, wenn man jetzt halt guckt, ich finde, das kann man jetzt sehr interessant vergleichen hier an der Deadline, was andere Spieler gekostet haben, die auch im Sommer auslaufen, du hast gerade Mirotic genannt, oder die im Sommer zumindest aussteigen können. Ich meine, Harrison Barnes zum Beispiel, den gab es quasi umsonst von den Mavs. Also ja. Harris ist talentierter, auch noch ein bisschen jünger, keine Frage, aber wenn man halt den Preis vergleicht, sieht das Paket der Sixers halt schon teuer aus.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Kings natürlich auch eine sehr gute Situation hatten, Harrison Barnes aufzunehmen, weil sie den großen Vertrag von Sibo hatten und dann noch Cap Space. Also das wäre für die 76ers schon auch schwierig möglich gewesen, den riesigen Deal. Also der Vertrag, also das Gehalt von Harris ist halt gerade sehr klein, ne, mit 14 Millionen. Also das wäre schon ja. schwer gewesen, Barnes zu holen, weil der 25 ja, pro Saison bekommt.
Ja. War es nur ein Beispiel für den Preis von Spielern mit auslaufendem Vertrag bzw. Player Option.
Ja. Jungs, wollen wir zum nächsten Deal kommen?
Dann, ja, gerne.
Genau. Dann als nächstes, auch sehr interessant, auch in unserem Preview habe ich ja für Marc Gasol alle möglichen Trade-Szenarien rausgearbeitet. Dieses war tatsächlich nicht dabei. Also ich hatte die Raptors als Team noch nicht mal auf der Liste mit drauf. Und von daher bin ich ziemlich überrascht, dass er jetzt da gelandet ist. Also es überrascht mich nicht, dass Masai Ujiri das auf die Reihe gekriegt hat, weil ich finde, dass er immer sehr viel Risiko geht, dass er sehr viel probiert und dass er versucht auch für diese Saison wirklich das beste Team auf den Platz zu stellen, das geht. Aber mit den Raptors habe ich nicht gerechnet und ich kann auch gleich nochmal sagen, warum ich sie nicht mit auf der Liste drauf hatte, aber vielleicht sagt ihr erstmal, was ihr von dem Deal haltet. Vielleicht fängst du mal an, Tom.
Ja, also aus Raptors Sicht auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Also man hat im Prinzip Jonas Valanciunas upgraden können sozusagen in jemanden, der eben besser verteidigen kann und dazu auch in der Offensive einige Aspekte mehr ins Spiel einzufügen weiß, eben einen besseren Wurf hat, auch als Passstation, den Raptors noch mehr Facetten liefern kann und gibt dafür eben Jonas Valanciunas ab, Dallin Wright, der jetzt im kommenden Sommer Restricted Free Agent gewesen wäre und einen Second Rounder aus dem Jahr 2024. Insofern finde ich den Deal aus Raptors Sicht eigentlich ziemlich gut.
Ja, CJ ja, Miles ist auch noch mit drin.
Und CJ Miles, genau. Stimmt, ja.
Ja.
Ja, der hat eine Player Option im Sommer. Das heißt, dessen 8 Millionen, 8, irgendwas Millionen im nächsten Sommer
8,7.
Hat man auch noch dumpen können hier in dem Deal.
Ja.
Also spätestens das macht es für die Raptors zu einem sehr, sehr, sehr guten Deal. Also da habe ich auch absolut überhaupt nichts zu bemängeln. Die Raptors gehen all in, solange sie jetzt eben noch hier Kawhi Leonard haben, zeigen ihm nochmal, hey, wir tun alles, um hier eine Championship zu gewinnen und einen Contender auch hier weiter aufzubauen. Marc Gasol kann im Sommer auch aussteigen. Wird dann eben interessant, ob er aussteigt, ob Kawhi Leonard weg ist und wenn das der Fall ist und die beide weggehen, dann ist die Geschichte natürlich auch schon wieder sehr schnell vorbei, aber das ist es durchaus wert. Man muss hier jetzt wirklich alles versuchen, solange man Leonard hier eben hat. Dafür hat man ja auch für ihn getradet. Für Memphis gefällt mir der Deal jetzt nicht so. Also das Paket ist schon ziemlich schlecht. Also man hat halt direkt das Recht, DeLon Wright im Sommer zu verlängern, der aber auch ein sehr, sehr alter Spieler ist für jemanden, der gerade aus dem Rookie-Deal rauskommt. Der wird schon 27. Jetzt auch kein Star-Talent ist oder so, ist ein guter Rollenspieler. Der kann in Toronto meiner Meinung nach aber auch direkt ersetzt werden durch andere Guards, die sie noch im Kader haben. Reißt jetzt kein riesiges Loch. Und ein 2024er Second Rounder, also das ist halt schon kein besonders guter Gegenwert. Aber so ist es halt mit erstens Centern. Der Markt für Center war einfach nicht gut jetzt hier, ist schon länger nicht gut. Und für einen Spieler, der im Sommer halt weg sein kann oder dann 25 Millionen kostet in der nächsten Saison, da konnten die Grizzlies halt nicht mehr bekommen und ich glaube, im Endeffekt würde ich sagen, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, der Grizzlies ihn jetzt zu traden, weil sie ihm halt noch ein bisschen was bekommen haben in Valanciunas, der jetzt keinen negativen Wert hat aus meiner Sicht. Und wenn sie Wright halten wollen, dann können sie das hier eben auch tun. Und ansonsten wäre Gasol im Sommer vielleicht einfach nur weg gewesen oder wäre halt nächste Saison wieder da gewesen mit seinen 25 Millionen und in einem Alter, wo er in einem Team, das jetzt eigentlich direkt in den Rebuild geht, auch einfach nichts mehr bringt.
Ja, ich hatte in unserem Podcast gesagt, die Charlotte Hornets wären ein interessantes Team für ihn. Aber ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass das Angebot, also Michael Kidd-Gilchrist und Biombo und eben First-Round-Pick, der protected ist, nicht in Frage kam, weil, also einerseits, weil die Grizzlies Marc Gasol nicht nach Charlotte schicken wollten, weil er da nicht hin wollte. Und er ist ja der Franchise-Player, von daher haben sie da seinen Wunsch erhört. Und dann eben auch noch ein anderer Punkt, der da wichtig ist, ist, dass man für Jaren Jackson Jr. und Mike Conley natürlich auch nochmal so ein bisschen was drumherum stellen muss, damit man einigermaßen spielen kann. Denn Michael Green und Garrett Temple wurden ja aus Salary-Gründen auch noch abgegeben. Und wenn man jetzt dann eben noch MKG und Biombo geholt hätte, dann wäre der Kader einer der miesesten sofort der Liga gewesen. Jetzt hat man wenigstens mit Jonas Valanciunas und Dylan Wright und CJ Miles auch noch drei Spieler, die doch noch NBA-Basketball spielen können auf einem ganz guten Level. Also ich denke, das kommt auch noch dazu. Einfach um auch eben ein Team zu haben, mit dem man noch einigermaßen respektabel ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Ziel ist der Grizzlies. Sie haben jetzt auch nur noch geguckt, dass sie aus der Tax rauskommen. Ich denke, sie werden einen relativ hohen Pick bekommen. Da wird jetzt auch nichts dran ändern, dass Conley jetzt geblieben ist. Den konnten sie ja nicht traden, beziehungsweise waren die Angebote wohl nicht gut genug, um es dann zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass er im Sommer dann weg ist und dass man halt wirklich neu aufbaut um Jaren Jackson Jr. Aber ich denke halt auch, dass ein Valanciunas selbst in der Situation noch helfen kann, wenn man Jaren Jackson Jr. halt nicht direkt Vollzeit auf die 5 stellen will, sondern weiter neben einem Big Body vielleicht starten lassen möchte. Das kann dann einfach Valanciunas machen. CJ Miles wird wahrscheinlich seine Play-Option ziehen, es sei denn, er trifft jetzt auf einmal seine Dreier wieder und hofft dann im Sommer irgendwie mehr zu verdienen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und dann kann man ihn vielleicht nächstes Jahr im Sommer oder zur Deadline dann weiter traden, weil ein Shooter, ein Wing, der eine passable Größe hat, der kann immer mal einen Second-Rounder einbringen. Und wie gesagt, Delon Wright kann man halt auch erstmal halten. Entweder so als Verwalter, Playmaker im Rebuild, der jetzt noch nicht mega alt ist, oder auch um ihn dann halt weiter zu traden für irgendein Asset. Deswegen, ja, denke ich auch, dass der Deal jetzt vertretbar ist für Memphis zumindest.
Ja, Tom, ich habe an dich nochmal eine Frage zu dem On-Court-Fit bei den Raptors mit Gasol. Und zwar in dieser Saison, also deswegen hatte ich persönlich auch Gasol nicht bei den Raptors auf dem Zettel, weil die Center-Rotation in dieser Saison ja sehr, sehr gut geklappt hat. Ibaka als Starting Center funktioniert super, die Lineups sind sehr erfolgreich und er macht eben auch einen sehr guten Job. Und jetzt war Valanciunas eben jemand, der sich mit dieser Backup-Rolle und unter 20 Minuten sehr gut zurechtgefunden hat einerseits und andererseits da eben auch einen super Job gemacht hat und teilweise die gegnerischen Teams, die Bankcenter dann eben total auseinandergenommen hat. Also hat in 18,8 Minuten sehr gute Zahlen aufgelegt, sehr effektiv gespielt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man Ibaka und Gasol hat, dann wird es nicht mehr so leicht sein, die beiden so zusammen zu spielen. Und Gasol wird natürlich nicht 18 Minuten spielen, also wahrscheinlich wird er der Starter sein. Und ich würde mal von dir gerne hören, was du erwartest, wie das abläuft bei den Raptors.
Ja, also ich gehe momentan auch davon aus, dass eben Marc Gasol starten wird. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt die nächsten 2 Monate noch an Informationen geben, was denn dann letztendlich die Go-To-5 der Raptors wird. Also ob da Gasol ein Teil ist oder ob sie jetzt einfach auch schon so gut eingespielt sind mit Ibaka, dass sie dann, wenn es in den Playoffs mal hart auf hart kommt oder so, darauf zurückgreifen, beziehungsweise Nick Nurse halte ich auch für jemanden, der da immer enorm flexibel agiert und eben versucht, situationsangemessen zu reagieren. Also könnte es auch sein, dass sie dann wirklich in den Playoffs da Matchup-mäßig sehr viel taktieren. Aber ich finde Gasol auf jeden Fall sehr interessant, weil er eben einfach nochmal ein, zwei Dimensionen ins Spiel der Raptors beitragen kann, die davor so nicht da waren. Also ich fand, Valanciunas hat auch eine gute Saison gespielt, aber eben Gasol mit seinen Fähigkeiten als Passer aus dem High Post für ein Team, in dem extrem viele begabte Off-Ball-Spieler und Cutter dabei sind, in beispielsweise Siakam oder auch Leonard weiß ja nur allzu gut, wie er sich eben Off-Ball sinnvoll verhalten kann, beziehungsweise Kyle Lowry kann auch als Spieler, der eben sowohl On- als auch Off-Ball stark spielen kann, gezählt werden. Finde ich, liefert er da nochmal eben interessante Aspekte. Und ja, die Raptors als ein Team, was bisher eher ein bisschen vom Perimeter aus agiert und dann einen Korb attackiert, hat er jetzt einfach nochmal ein paar Möglichkeiten bekommen. Und ich sehe Nick Nurse auch in der Position, dass er da jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren wird in den nächsten 2 Monaten und dann eben in den Playoffs dann eine sehr, sehr variable und meiner Meinung nach auch sehr, sehr starke Truppe zusammenstellen wird, die sich auf jeden Fall absolut zu Recht gute Chancen auf die Conference Finals beziehungsweise sogar NBA Finals erhoffen darf.
Ja, also noch einmal zu den Assists. Er hat 4,7 Assists in dieser Saison im Schnitt und das bei einem so schwachen Team wie den Grizzlies. Marc Gasol. Also es ist eine Career High und sowieso seine Stats sind in dieser Saison beeindruckend stark, obwohl er ja schon jetzt 34 ist. Hat bei Steals eine Career-High im Schnitt 1,1, bei den Assists 4,7. Bei den Defensiv-Rebounds hat er die meisten seiner Karriere. Also er spielt schon wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass mit seinen Playmaking-Skills er der Offensive der Toronto Raptors nochmal eine andere Komponente gibt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Genau, und zudem ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Toronto Raptors ja in den letzten Jahren sehr wenig Playoff-Erfolg hatten und da immer regelmäßig sehr stark unter den Erwartungen geblieben sind. Und Ibaka ist da eben auch ein Faktor. Also jetzt auch in den Playoffs letztes Jahr hat er nur 41% aus dem Feld getroffen und nur 8,7 Punkte im Schnitt gemacht. Also da war nicht mehr viel zu sehen von Ibaka. Und Marc Gasol ist eben sehr, sehr erfahren. Und gerade auch, weil er nicht ein Spieler ist, der so viele Punkte immer selber unbedingt macht, also es liegt gar nicht in seiner Natur, ist er, glaube ich, für die Offense der Raptors nochmal ein sehr, sehr guter Faktor. Und so gute Offensivspieler wie Kawhi Leonard gepaart mit Marc Gasol, das kann schon sehr, sehr spannend werden.
Ja, ja, sehe ich auch so. Ich würde ein bisschen, ja, noch ein Kommentar. Ich würde ein bisschen auf die Euphoriebremse noch treten wollen, was Marc Gasol diese Saison angeht, weil die letzten zwei Monate hat er echt stark abgebaut. Mhm. Also seine Werte profitieren da noch sehr von den sehr starken ersten beiden Monaten. Er war auch letzte Saison schon nicht besonders effizient. Diese Saison ist er auch nur unterdurchschnittlich effizient bei seinen eigenen Abschlüssen. Offensive Rating 106 ist schon relativ weit unter Ligaschnitt, auch weil er seine Dreier einfach nicht so gut trifft. Aber die Grizzlies haben halt auch eine der schlechtesten Offenses der Liga gehabt. Und es kann halt natürlich genauso gut sein, dass er von besseren Mitspielern auch profitiert. Und ich würde mich auch anschließen, dass es durchaus respektabel ist, dass er in so einer schlechten Offense und mit relativ schlechten Mitspielern ein Career High bei den Assists auflegt aktuell. Das stimmt schon. Zur Rolle, da würde ich Tom zu 100% zustimmen und vielleicht noch anfügen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass jetzt weder Ibaka noch Gasol feste Starter sind, sondern dass einfach je nach Matchup Nurse immer einfach den Spieler starten lässt, der besser passt. Also das würde ich mir persönlich auch wünschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Gasol jetzt zu einem neuen Team dazukommt, er da auch zustimmen würde, ab und zu von der Bank zu kommen.
Ja, also da hast du natürlich einen guten Punkt. Eben die Statistiken sind jetzt in den letzten Spielen ein bisschen runter. Der Julian Lage hatte, meine ich, auch einen Artikel geschrieben zur Situation der Grizzlies, wo er es auch nochmal ein bisschen thematisiert hat, dass er eben da jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so spritzig aussah wie noch zu Beginn der Saison. Aber ja, ich sag mal, es ist auch ein bisschen Luxusproblem für die Raptors, weil man hat ja eben quasi diese Starting Five ohne Gasol, die schon extrem gut funktioniert. Und wenn er jetzt wirklich schon ein bisschen abgebaut haben sollte, dann könnte er ja quasi im schlimmsten Fall, im Worst Case, immer noch so ein bisschen als Valanciunas Plus agieren, der dann eben von der Bank kommt und da dann wahrscheinlich die gegnerischen Bankcenter doch sehr gut dominieren könnte. Und dann hat man eben immer noch seine zuverlässige Starting Five, mit der man die ganze Saison bisher schon recht gut gefahren ist. Insofern sehe ich da auch den Floor für die Raptors relativ hoch eigentlich.
Ja, also ich glaube auch, dass weniger Minuten Gasol sehr gut tun würden. Wahrscheinlich auch die Offense der Raptors für seine Quoten nochmal einiges tun wird. Das denke ich schon. Und noch ein anderer Punkt, der, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man Ibaka und Gasol wahrscheinlich nicht zusammen viel auf dem Feld sehen wird. Denn sie haben Pascal Siakam und der bekommt sehr viel Spielzeit. Und ich glaube, dass auch die Kombination von Siakam mit Gasol und Siakam mit Ibaka auf jeden Fall besser sein würde als Ibaka auf Power Forward. Denn auch Valanciunas und Ibaka zusammen hat auch immer schon nicht so besonders gut funktioniert. Und das hat Dwayne Casey ja sehr viel gemacht und Nick Nurse ist davon komplett weggegangen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt Gasol und Ibaka dann viel zusammen spielen lassen würde oder vielleicht überhaupt die beiden zusammen spielen lassen würde. Was natürlich dazu führen konnte, auch eventuell, dass Ibaka vielleicht sehr viel weniger Spielzeit bekommt. Ne? Also es könnte auch schon so laufen, dass Gasol 30 bekommt und jetzt Ibaka nur noch 18 Minuten spielt. Denke ich.
Ja. Ja, Jungs, ja, 18 Minuten für Ibaka glaube ich jetzt nicht, aber kann gut sein, dass dann die Minuten ein bisschen runtergehen. Schon.
Ja. Jungs, noch einen Punkt zu dem Deal oder wollen wir zu dem Milwaukee Mirotic-Deal gehen?
Können weitermachen.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe nichts mehr zu Gasol. War ein geiler Deal für die Raptors.
Ja. Ja, das war wirklich ein guter Deal. Ich bin schon echt gespannt. Ein paar Teams haben sich schon krass verändert. Genau, dann der nächste Deal ist ein Drei-Team-Deal. Die Milwaukee Bucks schicken Jason Smith und Thon Maker raus, dazu 4 First-Round-Picks und bekommen Mirotic und bekommen Mirotic,
ja.
Und die Detroit Pistons bekommen Thon Maker und die New Orleans Pelicans bekommen Jason Smith und Stanley Johnson und die 4 First-Rounder.
Die Second-Rounder sind es, glaube ich, oder?
Genau, 4 Second-Rounder, zweimal Washington 2020 und 2021 und dann noch 2 Second-Rounder, die sie von, also einen Denver-Pick, den Milwaukee im Trade bekommen hat und dann noch der eigene Milwaukee-Pick 2020 und der Denver-Pick ist 2019, also 4 Second-Rounder, davon sind 2 wahrscheinlich sehr gut, die Washington-Picks, wie es aussieht und genau, ja. Vielleicht fangen wir mal mit der Milwaukee-Sicht an, da das am interessantesten ist. Ja, was sagt ihr zu den Milwaukee Bucks, die sich Mirotic angeln? Vielleicht fängst du an, Jonathan?
Ja, also mir gefällt der Deal sehr gut für die Bucks. Er bringt weiter Tiefe, er kann schießen, er kann solide verteidigen. Also er erfüllt jetzt nicht dieses Euro-Big-Klischee, ist auf jeden Fall schlecht in der Defense. Hat man auch letztes Jahr gesehen, als er für die Pelicans in Playoffs wirklich stark war. Ist auf jeden Fall ein Upgrade, weil Thon Maker ist einfach nicht mehr in der Rotation drin gewesen, hat zwar in Playoffs immer stark gespielt, aber davon konnte man jetzt auch nicht unbedingt ausgehen. DJ Wilson hat ihn überholt. Und ja, die Bucks rüsten hier weiter auf für den Kampf um die Krone in der Eastern Conference. Und die ganzen Second-Rounder, also wie gesagt, 2 davon werden eh irgendwie zwischen 50 und 60 landen. Und die anderen 2 von Wizards sind wahrscheinlich dann im niedrigen bis mittleren 30er-Bereich. Also ja, ein bisschen schlechter als First-Rounder, aber hier keinen einzigen First-Rounder abzugeben für einen Spieler wie Mirotic, der zwar im Sommer auch Free-Agent wird, aber jetzt auf jeden Fall noch helfen kann, sowohl in der Regular-Season ein paar Minuten abnehmen kann von anderen Spielern. Und dann in Playoffs, wie gesagt, ist einfach eine weitere Option. Er wird jetzt nicht mehr die Rolle haben, die er noch bei den Pelicans hat. Dazu sind die Bucks auf jeden Fall zu tief, aber ich finde den Deal nur gut für die Bucks. Für die Pistons, ja, weiß ich nicht genau. Man kann so einen Spieler wie Markel mal noch ausprobieren, weil er halt in der Theorie ein Spieler ist, der einen Ring beschützen kann und einen Dreier trifft. Aber ich weiß, dass du, Arne, auch nicht so besonders überzeugt von ihm bist. Wir haben uns da neulich mal drüber unterhalten, als wir Basketball geschaut haben.
Ja.
Da stimme ich zu, er war zwar mein 10. Pick, aber ich würde da jetzt auch nicht mehr allzu viel erwarten. Kann man mal ausprobieren, wenn man jetzt einfach Stanley Johnson zu diesem Zeitpunkt aufgeben möchte, auch jetzt schon entschieden hat als Pistons im Sommer, wir wollen den nicht verlängern, der wird ja auch Restricted Free Agent. Aber Johnson ist wiederum ein Spieler, den ich ganz interessant finde für die Pelicans jetzt einfach nochmal auszuprobieren hier im letzten Stretch der Saison. Im Sommer hat man dann die Bird Rights und kann ihn dann verlängern, wenn man ihn jetzt irgendwie interessant findet. Und die 4 Second-Rounder, die nimmt man auf jeden Fall mit für einen Spieler, den man im Sommer sowieso verloren hätte.
Ja, also ich fand den Deal auch eben eigentlich für alle Seiten sinnvoll bzw. nachvollziehbar. Vor allem eben für die Milwaukee Bucks sehr gut, dass sie da jetzt mit Mirotic jemanden hinzufügen konnten, der eben sehr gut ins System reinpasst, eben auch den Dreier in einem hohen Volumen nimmt und die Saison auch mit 37% eben recht stark trifft. Dazu musste man eben keinen First-Rounder abgeben. Und ja, ich habe mich zunächst gewundert, weil ja zuerst dieser Stanley-Johnson-Deal im Raum stand und es dann ja so, im ersten Moment so aussah, als würde der zu den Bucks gehen, meine ich. Und da war ich mir nicht ganz so sicher, was die jetzt mit Stanley Johnson anfangen wollen. Aber so macht es natürlich auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und eben auch, wenn Mirotic im Sommer ausläuft, hat man jetzt aus Sicht der Bucks zumindest ja die Chancen, eben viele eigene Spieler zu halten und quasi sich jetzt noch ein bisschen anzuschauen, wie gut man denn die eigenen Spieler findet, beziehungsweise wie erfolgreich man diese Saison noch abschließt. Und kann dann darauf basierend im Sommer, denke ich, auch eine recht fundierte Entscheidung treffen, wie man denn dann in die nächsten Jahre gehen möchte.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde den Deal unglaublich gut. Ich muss sagen, von allen Deals ist das vielleicht so, wenn man alles betrachtet, der am besten abgelaufene Deal für ein Team, denn die Milwaukee Bucks haben keine Spieler, die für sie irgendeine Rolle spielen, abgegeben. Ich sag immer Thon Maker, ich kann einfach den Namen nicht anders aussprechen. Ich bin sehr, ich finde es sehr gut, dass du den so aussprichst, wie man das machen soll, Jonathan.
Ich versuch's.
Genau, also Jason
für,
Smith und...
Für Mirotic wirst du ja auch immer kritisiert, habe ich gehört.
Ja, Mirotic und Maker, Thorn Maker in einem Satz, das ist wirklich für mich leider nicht leistbar. Ich entschuldige mich, ich weiß, sie werden anders ausgesprochen, ich kann das nicht tun. Genau, Jason Smith und Thorn Maker spielen keine Rolle bei den Bucks. Sie haben die First-Round-Picks von Washington bekommen, weil Washington Salary dumpen wollte. Also mit cleveren Deals einfach die beiden Picks bekommen. Und jetzt haben sie sich im Grunde genommen ohne ihren Kader in irgendeiner Weise auszudünnen oder schwächer zu machen, einen Spieler wie Mirotić bekommen, der genau das macht, was sie wollen, der genau in ihr Konzept reinpasst, der genau das macht, was sie die ganze Zeit versuchen, in den Kader zu bringen. Länge, Shooting und, wie du sagst, Jonathan, in der Defense eben auch keine Schwäche darstellt. Also da bin ich echt total baff, dass so ein gutes Team wie die Milwaukee Bucks das so hinbekommen hat. Vor allem, weil Mirotić, wie man vorher gehört hat, von vielen Teams gerne geholt worden wäre. Er hat natürlich ein paar Sachen, die bedenklich sind. Er ist sehr verletzungsanfällig und seine Quoten sind jetzt auch nicht überragend. Also er ist jetzt nicht jemand, der über 40% Dreier schießt, aber er kann eben von sehr weit draußen schießen und er hat immer wieder Phasen, wo er mal komplett heiß läuft und auch mal für 5 bis 10 Spiele spielt wie ein Superstar. Und den haben die Milwaukee Bucks jetzt von der Bank. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Milwaukee Bucks sind das viertbeste Offensivteam der Liga und das beste Defensivteam. Und die holen sich jetzt noch Nikola Mirotić mit rein, der bei den Pelicans, wenn die was gewinnen wollten, einer der 5 besten Spieler war. Und der kommt jetzt beim besten, also argumentativ besten Team der Liga, auf jeden Fall das beste Team im Moment in der Eastern Conference von der Bank. Also das ist schon eine krasse Edition und ich glaube, dass dieser Deal diese Saison noch einige, einige größere Rollen spielen wird. Auch für die Playoffs.
Ja, wenn er fit bleibt halt. Das ist halt das große Fragezeichen hier, was mir ein bisschen Sorgen macht. Und ja, er stopft jetzt keine offensichtliche Lücke bei den Bucks, aber das kann man jetzt ihnen auch nicht wirklich vorwerfen, weil sie einfach nicht so wirklich eine offensichtliche Lücke haben. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt,
ja,
sie sind top in Defense, sehr gut in der Offense und da hilft Tiefe einfach immer. Also eigentlich fast egal, auf welcher Position.
Ja, das ist wirklich ein ganz schön krasses, tiefes Team und ich habe auch gerade noch gelesen, dass die Bucks-Spieler selber gesagt haben, sie haben das Gefühl, das ist eine sehr spezielle Situation in dieser Saison. Viele haben gesagt, dass sie das noch nicht so erlebt haben, dass sie das Gefühl haben, da entsteht was ganz Besonderes und ich glaube, dass Mirotić da nochmal was dazu bringen kann und also die Milwaukee Bucks sind auf jeden Fall ein Team, das, wenn ein paar Sachen in den Playoffs für sie richtig laufen, auf jeden Fall in die Finals kommen kann und wer weiß, mit ein bisschen Glück und wenn sie sich noch mehr einspielen, vielleicht sogar die Championship gewinnen kann.
Die Quote auf eine Championship der Bucks war vor der Saison 101. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen was drauf zu setzen, weil mir das einfach extrem hoch vorkam. Also normalerweise, wenn eine Quote von über 100 ist auf irgendwas, dann kannst du das Geld genauso gut verbrennen, weil es eh nicht passieren wird. Aber ich habe gedacht, Milwaukee in der Eastern Conference, die relativ offen ist, wenn die eine gute Saison haben, kommen sie vielleicht irgendwie in die Finals und wer weiß, was dann passiert. Also ich habe nicht viel drauf gesetzt, aber bei einer 101er-Quote ist es natürlich immer schön. Wenn da wenigstens eine kleine Chance jetzt ist, dass es dann auch so eintritt und durch den Trade hat sich da die Chance nochmal ein bisschen verbessert, glaube ich.
Ja, super. Das scheint gut eingesetztes Geld zu sein.
Mal gucken.
Jungs, hat noch einer was von euch zu dem Milwaukee-Deal oder... Ja. Hat noch einer einen Punkt zu dem Milwaukee-Deal oder wollen wir weitergehen?
Nö. Können gern weitermachen.
Jo. Okay, nächster Punkt auf dem Zettel ist die Gewinner und Verlierer der Trade-Deadline. Da würde ich einfach euch erstmal das Feld überlassen und also wir haben gesagt, jeder 3, glaube ich, aber wir können ja mal gucken, ein bisschen einfach drüber sprechen, wen wir da so haben und über die Situation der Teams nochmal sprechen. Vielleicht sind ja auch schon Teams auch dabei, die wir jetzt schon besprochen haben. Und will einer von euch mal starten? Tom, willst du mal ein Team bei den Siegern der Trade-Deadline raushauen?
Ja, also ich würde direkt 2 Teams machen, einfach weil wir eigentlich auch jetzt schon relativ ausführlich über sie gesprochen haben. Also für mich sind sowohl die Raptors als auch die Bucks eben 2 Teams, die jetzt eine sehr gute Trading-Deadline hatten, weil sie den Kader nochmal signifikant verstärken konnten, ohne großartigen Gegenwert abzugeben und eben jetzt beide sich zu Recht sehr große Hoffnungen machen dürfen, da einen tiefen Playoff-Run im Osten starten zu können.
Ja, die hätte ich auch auf dem Zettel.
Ja.
Jonathan, du.
Ja, also die sind ja eigentlich offensichtlich, denke ich. Ich denke, als das dritte Team ist dann vielleicht schon interessanter. Da würde ich auf jeden Fall die Clippers noch nennen wollen. Hatten wir vorhin auch schon ausgeführt. Warum? Weil die einfach hier jetzt ihre Assets aktuell maximieren und das ist genau das Richtige, was so ein Team in so einer Situation machen sollte. Und gleichzeitig haben sie sich jetzt nicht die Chance genommen, vielleicht trotzdem noch um die Playoffs zu spielen. Aber wie gesagt, selbst wenn das nicht klappt, dann haben sie wenigstens ihren eigenen First-Rounder noch. Und dann würde ich vielleicht noch die Pelicans in den Raum werfen, weil sie jetzt sich nicht breitschlagen lassen haben von den Lakers, dieses Angebot anzunehmen, was ich befürworte. Und gleichzeitig halt hier eben noch soliden Gegenwert bekommen haben für Mirotic, Markieff Morris noch in einem Deal aufgenommen haben für ein Asset, den dann gleich wieder entlassen. Also das sind halt so kleine Deals, die man in der Situation einfach machen sollte, beziehungsweise den Franchise-Player halt nicht für ein Paket abgeben, das jetzt irgendwie kein anderes Star-Talent oder einen besonders guten Pick enthält. Das finde ich gut. Ist jetzt zwar eine komische Situation, weil Anthony Davis irgendwie spielen will und ihn irgendwie vielleicht spielen lassen müssen für die restliche Saison. Das ist natürlich nicht optimal. Aber gut, sie können halt nichts dafür, dass er jetzt einen Trade gefordert hat eigentlich. Und deswegen den Umständen entsprechend fand ich das jetzt von den Pelicans auch gutes Management. Zur Abwechslung
mal. Ja.
Ich finde, da kann man auch direkt... Ja,
sag mal, Tom. Dafür, dass sie in der Situation waren, haben sie sich jetzt danach schon ganz, ganz gut verhalten. Das muss man sagen, ja. Man könnte sie natürlich auch als Loser bezeichnen, weil Anthony Davis erstmal überhaupt diesen Trade gefordert hat. Aber so kann man sie auch auf jeden Fall schon als ein Team sehen, das einiges richtig gemacht hat jetzt im Nachhinein. Tom, sag mal du.
Ja, noch ganz kurz dazu. Also eben, es stand ja quasi nicht in ihrer Macht, Davis Verkündung da irgendwie zu verhindern oder zu beeinflussen. Insofern würde ich ihnen das jetzt nicht negativ anlasten. Aber ich finde, im gleichen Zug kann man dann eigentlich auch schon die Lakers so als erstes Team auf der Verliererseite so ein bisschen stellen. Einfach weil sie jetzt versucht haben, mit aller Macht eben diesen Davis-Deal zu forcieren, zu dem es nicht gekommen ist. Sie haben auf der anderen Seite zwar noch ein, zwei andere gute Deals einstehlen können, aber man muss sich nach wie vor fragen, wie die Lakers jetzt eben die nächsten Jahre, also so ein bisschen langfristig gesehen, zu verfahren gedenken, weil sie jetzt eben immer noch gerade auf der Suche nach einem zweiten Star sind. LeBron James dieses Jahr vermutlich keinen Titel holen wird, nächstes Jahr ein Jahr älter ist und sie jetzt trotz ein, zwei kleinen guten Deals für mich da in der mittel- und langfristigen Planung jetzt eben ja schon einen gewissen Rückschlag erfahren mussten.
Fandest du die kleinen Deals der Lakers denn gut?
Ja, also die kleinen Deals
isoliert. Oh, ich fand, der Zubac-Deal war eine Katastrophe. Ich finde, der Zubac-Deal war eine Katastrophe.
Ja, okay, stimmt. Dass Zubac damit drin war, das war natürlich nicht optimal. Ich fand jetzt für die Erfolgschancen...
Zubac gegen Muscala.
Ja, ja, also ich weiß nicht, ich bin auch nicht der größte Fan von Mike Muscala. Ich fand den Reggie Bullock-Deal allerdings ganz gut. Einfach, weil ich glaube, dass der ihnen jetzt für den kurzfristigen Erfolg weiterhelfen wird. Und Zubac kann ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut einschätzen. Also so von dem Asset-Standpunkt scheint der Deal nicht so gut, aber ich habe keine Ahnung, was Zubac wirklich kann und wozu er sich noch in der Liga entwickeln könnte.
Ja, aber Zubac hat in letzter Zeit schon ein paar krasse Spiele gemacht und ja, also ich denke, es ist halt einfach so ein LeBron-James- Move. Also sie haben jetzt so wenig Schützen im Kader, dass man dann eben die jungen Center, die auch nicht schießen können, eben gegen schießende Center eintauscht. Aber ich hatte das Gefühl, dass Zubac schon einen ganz guten Schritt gemacht hat. Und ja, also ich glaube, das war ein bisschen zu wenig. Vielleicht hätte man da noch mehr kriegen können. Also hat mir nicht gefallen, der Deal.
Okay, ja, aber auf jeden Fall war irgendwie schon ein Panik-Move. Win-Now-Move, klar, weil man halt einfach Shooter braucht. Neben LeBron. Ja. Aber ich glaube halt, Zubac ist halt ein Spieler, der jetzt in den Playoffs dem Team auch nicht helfen wird. Der wird in den meisten Matchups gar nicht spielen. Man hat McGee und auch noch Chandler als klassische Brett-Center. Da braucht man Zubac jetzt nicht unbedingt. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt einen jungen Spieler, der halt schon irgendwie ein Asset ist, dann abgeben muss. Weil man im Sommer einfach die Fehler gemacht hat eigentlich. Weil man nicht genug Shooter verpflichtet hat. Das haben wir bei GoToGeist auch immer wieder lamentiert und uns gefragt, was wollen die mit einem Michael Beasley? Warum geben die den 3,5 Millionen? Und nicht irgendein Spieler, der halt ein bisschen zuverlässiger seine Dreier trifft. Ich habe es gestern mal nachgeschaut. Beasley hat jetzt für ein Gehalt von 3,5 Millionen genau 3 Dreier für die Lakers getroffen in dieser Saison, in 26 Spielen. Das war einfach von Anfang an Quatsch. Und da zahlt man jetzt halt so ein bisschen den Preis. Und da ist halt Zubac, dass man Beasley los wird und einen Spieler reinholt, der wenigstens 35% seiner Dreier trifft bisher die Saison in Muscala. Wobei der halt auch viele offene Dreier bisher liegen gelassen hat bei den Sixers. Müssen die Lakers halt hoffen, dass es ein bisschen besser wird jetzt. Und Bullock, ja gut, ist halt auch ein Spielertyp, den man im Sommer direkt hätte holen können, statt Lance Stevenson oder so. Und jetzt musste man halt auch 2 Assets abgeben, Svi und noch ein Second Rounder. Svi war ja erst in der letzten Draft auch ein Second Rounder. Theoretisch auch ein Shooter, aber halt ein Rookie. Ist halt nicht so konstant bisher, trifft nicht so konstant wie jetzt ein Bullock, der ein guter Shooter ist und den die Lakers auch auf jeden Fall brauchen können. Aber das hätte man im Sommer halt auch anders haben können eigentlich. Deswegen, wenn man jetzt nur die Deadline anschaut, dann ist es halt irgendwie okay. Es sind halt irgendwie auch so Trostpreise, nachdem man da jetzt keinen Star an Land ziehen konnte. Aber wenn man den Sommer mit einbezieht, das Management von Magic und Pelinka hier, ich finde es katastrophal weiterhin.
Ja, und ich muss auch sagen, was auch ein Punkt ist, weswegen man die Pelicans noch auf die Gewinnerseite schreiben kann und die Lakers auf die Verliererseite, ist der Look von diesen ganzen Verhandlungen jetzt im Nachhinein. Also, dass man schon so mitbekommen hat, dass die Pelicans die Lakers eigentlich haben auflaufen lassen. Ja. Und eben auch, wer weiß, ob es stimmt, Brian Windhorst hat es gesagt, die Lakers bewusst so ein bisschen lächerlich machen wollten und auch die Chemistry verderben im Team, was ja vielleicht auch geklappt hat, denn es gab ja da auch ein bisschen Wortgefechte im Lockerroom. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Look für die Lakers. Und es kommt einfach das Gefühl auf, dass die Lakers auch im Sommer weit davon entfernt sind, Anthony Davis zu bekommen. Also es macht schon fast den Eindruck, dass die Pelicans ihn auf keinen Fall zu den Lakers schicken werden.
Ja, ich glaube, das ist nicht besonders weit hergeholt. Was ja auch immer wieder zu lesen war jetzt die letzten Tage ist, dass die Pelicans dumm sind, jetzt nicht das Angebot anzunehmen der Lakers, weil sie es im Sommer nicht mehr bekommen werden. Glaube ich nicht, erstens, weil AD ist immer noch das beste Target für die Lakers, auch wenn man alle Free Agents mit einbezieht, weil er die beste Kombination aus Talent und Alter und Skills ist. Selbst gegenüber Durant, der halt 5 Jahre älter ist einfach. Und ich glaube auch nicht, dass Durant irgendwie einen 5-Jahres-Deal unterschreiben würde, im Gegensatz zu Davis. Aber das nur am Rande. Also ich glaube, sie werden weiterhin auf Davis gehen und auch weiterhin alles anbieten, was sie haben. Aber ich sehe es halt auch so, im Sommer können noch ganz andere Teams mitbieten. Im Sommer sind alle Teams flexibler. Man weiß, wer den ersten Pick hat, beziehungsweise wer Zion Williamson bekommen hat. Falls die Pelicans den vielleicht gerne zurück hätten für Anthony Davis. Und ich meine, die Liga an sich ist einfach so unberechenbar. Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass jetzt Gasol und Kawhi für die Raptors spielen oder so. Oder Butler und Tobias Harris für die Sixers. Also da kann einfach alles Mögliche passieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Pelicans das in irgendeiner Form bereuen werden. Hier nicht Ingram, Kuzma und Ball und irgendwelche mittleren First-Rounder oder späten First-Rounder der Lakers hier angenommen zu haben.
Ja, habt ihr noch andere Gewinner? Jungs?
Nee, ich glaube nicht.
Also ich muss sagen, dass ich bei ein paar Teams, also es ist schwer, sie jetzt schon als Gewinner zu bezeichnen, aber sie haben auf jeden Fall das Potenzial, in der Zukunft als Gewinner dazustehen. Also da würde ich die 76ers mit reinpacken, wenn das klappt, dass die 4 zusammen spielen und sie wirklich ein Top-Team werden und den Kader rundherum gut ausbauen können, dann kann das schon sowas werden. Und ja, ich würde auch sagen, bei den Mavericks, die würde ich eigentlich auch als Gewinner bezeichnen, auch wenn das immer noch mit sehr vielen Fragezeichen ist, weil Porzingis eben diese schwere Verletzung hatte und es auch nicht so wirklich Beispiele gibt, wo Leute, die so groß sind und mit so einer Athletik und so einem Spielstil spielen, so eine Verletzung hatten oder wegstecken. Es gibt eben nicht so viele Leute, die so sind wie Porzingis. Aber das könnte halt auch richtig krass werden. Und da muss man auch einfach, finde ich, sehen, was ist es für ein Team und wie arbeiten die? Und die Dallas Mavericks haben direkt gesagt, wir wollen kurz schlecht sein und dann wieder gut werden. Sie haben diesen Move mit Doncic gemacht. Das war schon ein genialer Move und es sieht ja sehr aus, als wenn Doncic einer der kommenden Stars der Liga ist. Wäre ja fast in seiner Rookie-Saison schon All-Star geworden, spielt eine historisch gute Rookie-Saison. Und jetzt, wenn es klappt mit Porzingis, dann hat man halt 2 Stars aus dem Hut gezaubert und man weiß ja, wie schwer das ist und wie lange es manchmal dauert und wie viele auch richtig krasse Picks, das sieht man ja auch in den 76ers, wie viele Top-Picks man braucht, um 2 gute Spieler zu kriegen. Und das ging dann bei den Mavs doch eventuell sehr schnell. Und ich muss auch sagen, also diese Verträge von Hardaway und Lee, die waren schon krass aufzunehmen, aber jetzt, nachdem sie von dem Barnes-Deal runtergekommen sind, ohne irgendeinen Pick dazu zu legen, und den einfach an die Kings geben konnten, die ihn in ihren Capspace aufgenommen haben mit dem Sibo-Vertrag zusammen. Da sieht das, finde ich, schon noch auch noch mal viel besser aus. Also da sind die Dallas Mavericks nicht mehr ganz so krass im Salary Cup gefangen und haben doch wieder jetzt ein bisschen Raum, was zu machen. Und also ich finde, die Mavericks haben sich da auch für die Zukunft eventuell sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, die Mavs, ja, stimmt. Hatte ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm. Erstens, weil der Porzingis-Deal schon eine Woche her ist, aber den kann man natürlich auf jeden Fall mit hier reinzählen. Ich hatte da im entsprechenden Podcast ähnliche Bedenken wie beim Tobias Harris-Deal für die Sixers, einfach weil es ein sehr hohes Risiko ist. Porzingis ist zwar restricted, aber hat natürlich die Möglichkeit, nur die Qualifying-Offer anzunehmen und dann kann ein Jahr später einfach weg sein. Glaube ich aber nicht dran. Aber bei ihm sind die Fragezeichen, was die Gesundheit in den kommenden Jahren und damit verbunden natürlich auch seine Leistungsfähigkeit als Co-Star für Luka Doncic darstellt. Also da sehe ich einfach ganz große Fragezeichen. Ich habe trotzdem im Endeffekt das Fazit gezogen, dass sie den Deal, dass ich es richtig finde, den Deal zu machen in der Situation. Jetzt durch die Deadline finde ich den Deal endgültig gut, beziehungsweise würde die Mavs vielleicht auch als Gewinner hier sehen wollen, weil die Flexibilität, die sie aufgegeben haben, dadurch, dass sie Tim Hardaway Jr. aufgenommen haben und auch Courtney Lee aufgenommen haben, die eben beide über diese Saison noch Verträge haben, Tim Hardaway Jr. sogar noch 2 Jahre, die haben sie jetzt wieder ein Stück weit zurückgewonnen, dadurch, dass sie Harrison Barnes einfach weggetradet haben. Wenn man es ganz genau nehmen will, dann sogar nicht mal für Zebo, sondern der kam quasi für die Traded Player Exception, die sie bekommen hatten, in diesem Porzingis-Deal und dadurch, dass die Kings Capspace haben, wurde dann einfach eine neue Traded Player Exception kreiert in Höhe von $21 Millionen, die dann für Harrison Barnes jetzt zu den Mavs gekommen ist. Das heißt, sie können jetzt auch einfach diese TPE für einen Spieler traden in Zukunft, der eben in diese $21 Millionen reinpasst. Also müssen da keinen Spieler zurückschicken mit dieser Gehaltshöhe. Randolph läuft ja auch.
Aber Zebo war ja auch in dem Deal drin und den haben sie gerade gewaved.
Genau, der kam für eine TPE, die sie im Porzingis-Deal bekommen hatten, wenn man es genau nehmen will.
Ah ja, okay.
Ja, genau, den haben sie gewaved, richtig. Also da haben sie jetzt auf jeden Fall Flexibilität, weil sie im Sommer eben jetzt wieder ein Stück weit Capspace haben und halt gezielt das Team verstärken können. So hätten sie ja halt gucken müssen, bleibt Barnes oder geht der? Und sie können halt die TPE auch in einem Trade noch nutzen, bis die ausläuft. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Gegenwert war, wie gesagt, ziemlich gering. Also Justin Jackson ist halt ein Mini-Asset, der reißt jetzt keine Bäume aus hier eigentlich in der NBA. Und wie gesagt, Zebo hat man einfach nur mit reingenommen, damit es passt. Also um den Kings auch abzunehmen. Ja, also das doch die Mavs. Das finde ich unterm Strich auch gut, was sie gemacht haben.
Ja, also ich hatte eher erwartet, dass wenn sie Harrison Barnes loswerden wollen mit dem fetten Vertrag, dass sie einen Pick raufpacken müssen. Also die haben einfach Glück gehabt, dass die Kings Harrison Barnes so hoch einschätzen als Spieler. Was denkst du denn von der Kings-Seite her? Also die Kings haben ja auf jeden Fall auch jetzt schon Moves gemacht, vor allem mit dem Harrison Barnes-Move, die darauf schließen lassen, dass sie alles daran setzen, dieses Jahr in die Playoffs zu kommen. Und wie siehst du das denn jetzt, vor allem auch, wo die Clippers ja deutlich schlechter geworden sind ohne Tobias Harris und die Lakers auch, naja, zumindest strugglen. Denkst du, dass die Kings eine realistische Chance haben, vielleicht die Playoffs zu schaffen?
Ja, sie haben auf jeden Fall eine Chance. Sie haben jetzt Stand heute genauso viele Niederlagen wie die Clippers und die Lakers haben eine mehr. Das heißt, diese drei Teams werden sich letztendlich um den letzten Playoff-Spot streiten. Die Mavs können vielleicht im Idealfall auch noch ein Wörtchen mitsprechen, aber die haben sich ja jetzt unterm Strich eher verschlechtert für die restliche Saison, auch weil Porzingis ja nicht mehr eingreifen können wird, Barnes ist weg und so weiter. Barea verletzt für die restliche Saison. Und die Wolves, die haben jetzt gar nichts gemacht zur Trade-Deadline, sehe ich jetzt auch nicht mehr wirklich mit hier im Rennen drin. Das heißt, es wird sich irgendwie zwischen diesen drei Teams entscheiden. Ich würde die Clippers jetzt trotzdem nicht unterschätzen, weil die immer noch von der Qualität her einen relativ guten Kader haben, auch dadurch, dass sie ja Jermichael Green und Garrett Temple bekommen haben, die solide Wets sind. Aber ich sehe trotzdem die Lakers ganz klar als stärkstes Team jetzt von diesen. Haben letzte Nacht auch überzeugend in Boston gewonnen, auch wenn es nur ein Buzzer-Beater war. Also ich kann mir vorstellen, dass die ganze Ablenkung jetzt durch diese ganzen AD-Gerüchte jetzt hier durch sind und dass das Team sich zusammenrafft, hat ja auch genügend Veterans eigentlich mit diesen jungen Spielern zusammen und dass die sich jetzt noch irgendwie zusammenreißen und hier in die Playoffs kommen und dann sind die Kings halt draußen. Ich fand die Deadline trotzdem gut für sie, weil Barnes sich schon als Upgrade gegenüber Shumpert. Der andere kleine Deal, das ist, glaube ich, zu vernachlässigen, dass sie da Labissiere abgegeben haben und Swanigan zurückbekommen haben. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Justin Jackson,
wie gesagt. Und Alec Burks haben sie sich noch geholt.
Alec Burks, stimmt, den haben sie auch noch bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Minuten bekommt. Weiß
ja,
nicht,
das denke ich auch.
Er zum Gewinn beitragen kann. Das hat er weder in Utah noch in Cleveland jetzt hier irgendwie großartig bewiesen. Aber klar, kann man mal ausprobieren. Jetzt statt Justin Jackson quasi effektiv. Also ja, war schon okay, Jungs, von den Kings, aber ich sehe sie jetzt trotzdem nicht als klares Playoff-Team oder so.
Ja, okay. Tom, du vielleicht noch mal einen Satz, ob die Kings mit den Moves, die sie gemacht haben, Harrison Barnes, Alec Burks, Caleb Swanigan, eventuell eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen?
Ja, eine Chance auf jeden Fall. Also eben, da sind sie ja momentan nach wie vor echt dran, aber ich würde auch vermuten, dass die Lakers da noch vorbeiziehen, einfach weil sie jetzt eben auf LeBron James eine gewisse Zeit verzichten mussten und mit ihm dann doch zu gut sind, um da nicht in die Playoffs zu kommen.
Okay. Ja, mein Gefühl ist auch, dass es eher nichts wird. Aber die Sacramento Kings überraschen ja diese Saison immer wieder und ausgeschlossen ist es auch nicht. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar würde ich noch mal gerne kurz das Power Ranking für die Eastern Conference abschließend noch mal besprechen. Wir haben ja jetzt sehr ausführlich über die Deals gemacht, die die Teams gemacht haben. Im Moment ist eben Milwaukee auf 1, Toronto auf 2, Indiana auf dem 3., haben 4 hintereinander gewonnen. Trotz der Verletzung von Oladipo geht das Gewinnen weiter in Indiana. Boston auf dem 5. und Philly im Moment, nee, auf dem 4. und Philly auf dem 5. Und was ist denn euer Gefühl jetzt nach diesen Trades für den Rest der Saison und auch eventuell dann eben für die Playoffs? Welches Team sieht jetzt gerade am besten aus?
Jonathan?
Es ist sehr schwer. Also ich mag Milwaukee und Toronto im Osten am liebsten, einfach weil sie sehr Playoff-kompatible Kader haben. Also spätestens jetzt auch sehr flexibel sind. Die Kader sehen einfach stimmig aus. Ich sehe da keine richtigen Schwächen. Indiana fällt leider einfach ab, nachdem sie jetzt ohne Oladipo keinen Go-To-Guy haben, würde ich die ganz klar hinter den anderen vier sehen. Philly hatten wir auch schon besprochen, haben auf jeden Fall auch ihr Upside hier erhöht nach dem Trade für Harris. Da würde ich aber erst noch abwarten wollen, wie das wirklich alles jetzt zusammenpasst, ob die auch ihre Defense nochmal anziehen können. Und Boston wird hier, glaube ich, immer ein bisschen vergessen, weil die jetzt zu der dann einfach quasi nichts gemacht haben, die haben nur Jabari Bird quasi gedumpt. Und ansonsten haben die einfach ihr Team schon. Die müssen einfach eher gucken, dass sie konstant ihr Talent aufs Parkett bekommen. Die haben mich persönlich jetzt bis dato eher so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte die viel stärker gesehen. Ich hatte das einfach ein bisschen unterschätzt, dass es schwierig ist, hier Gordon Hayward wieder zu integrieren und auch Kyrie Irving quasi wieder zu reintegrieren mit den ganzen jungen Spielern, die so ein bisschen ins Glied zurückrücken müssen. Ich würde Boston aber trotzdem noch auf Augenhöhe sehen mit Toronto und Milwaukee, Philly. Dann knapp dahinter, einfach wegen ein paar Fragezeichen, die ich hier immer noch sehe. Und dann Indiana. Und dahinter dann den ganzen Rest, der ist eh relativ irrelevant.
Ja, und ich finde, man muss ein bisschen, also eben je nachdem, wie man die Frage beantworten möchte, ein bisschen differenzieren zwischen eben jetzt dem Ausgang der Regular Season sozusagen und den Playoff-Chancen. Weil ich bin mir relativ sicher beispielsweise, dass die Milwaukee Bucks den Osten an 1 abschließen werden. Also irgendwie sind die für mich jetzt in der Regular Season am überzeugendsten auf jeden Fall. Aber ich würde in einem Playoff-Setting, wie du auch schon gesagt hast, dann doch eher die Raptors und wahrscheinlich auch die Celtics, die jetzt nach ihrem relativ schwachen Start auch wirklich momentan am Kommen sind und eben eine Top-5-Defense laut Clean the Glass stellen. In der Offense momentan jetzt knapp über der Top-10 sind, also auf Platz 9. Aber da perspektivisch wahrscheinlich auch eher besser werden. Vermutlich sogar auch noch knapp über ihn ansiedeln. Also was jetzt die Playoff-Chancen angeht, würde ich mich da wahrscheinlich zu 100% dem Jonathan anschließen mit eben den Raptors und den Celtics knapp vor den Bucks und dann eben die 76ers.
Ja, ich sehe auch die Bucks für die Regular Season ganz vorne und ich glaube auch, dass sich eventuell gar nicht mehr so viel ändern wird. Also ich glaube, Toronto wird auf dem 2. bleiben. Mein Gefühl ist, dass Boston noch Indiana überholen wird. Aber ob Philly Indiana überholen kann, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich bin auch der Meinung, dass die 76ers eben jetzt eine Zeit brauchen werden, damit das wirklich alles wieder zusammenpasst. Denn sie haben ja nicht nur Harris geholt, sondern auch noch 4 oder 5 andere Spieler jetzt neu im Kader. Mitten in der Saison. Also das wird jetzt auch vielleicht gar nicht so so gut losgehen. Also es dauert ja schon häufig so 15 Spiele oder so, bis so ein Team dann sich so richtig gefunden hat. Von daher in der Regular Season die 76ers dann doch vielleicht eher so auf dem 5. Platz bleibend. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie die erste Runde schon aussehen könnte, ne? Also Boston-Philly wäre ein Matchup, wenn es so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, dass Indiana wirklich weiter sehr viel gewinnen wird. Ich habe auch letzte Nacht das Spiel gesehen gegen die Clippers. Da haben die sehr überzeugend gespielt. Und Bojan Bogdanovic spielt halt eben gerade jetzt wie, so ein bisschen wie der offensive Superstar jetzt bei den Pacers. Echt abgefahren, was der für ein Basketball gerade spielt.
Und wir kommen jetzt noch zu Matthews.
Ja, genau, Matthews, also auch völlig underrated. Also die Indiana Pacers haben echt ein krasses Team, spielen eine super starke Defense, haben mit Miles Turner in der Mitte wirklich jemanden, der abgefahren gute Defense spielt und Blocks macht. Letzte Nacht auch wieder 5-6 Blocks, aus dem Nichts kommt er und spottet alles weg. Also Indiana sehe ich schon auch auf jeden Fall auch als ein krasses Team und wer weiß, vielleicht können die sogar ein bisschen was reißen in den Playoffs, aber genau ohne Oladipo sehe ich da auch eher schwarz. Und wenn ihr jetzt einen Tipp machen müsstet, welches von diesen Teams kommt in die Finals? Oder ihr seid ja im Podcast, ihr müsst jetzt einen Tipp machen.
Also ich würde sagen, die ja. Toronto Raptors vermutlich. Also ich glaube, dass sie relativ gut in der Lage sein werden, Gasol jetzt noch zu ihrem Arsenal hinzuzufügen. Und wenn er ihnen eben noch in der Defense einen kleinen Spark geben kann, in der Offense nochmal ein paar Prozentpunkte dazu kommen, dann sehe ich sie halt einfach als, ja, auch als variabelstes Team, das eben sowohl die individuelle Klasse hat, als auch die Teamqualität, um da sich letztendlich durchzusetzen. Deswegen würde ich sie da momentan als leichten Favorit vor Boston und den anderen sehen.
Ja, ist jetzt langweilig. Jonathan, wer ist dein ich wollte auch Toronto sagen. Ja. Auf die hätte ich tatsächlich auf die hätte ich sogar auch gewettet, aber da war die Quote nicht annähernd so gut wie bei den Bucks. Ich glaube einfach auch, dass Toronto ein Stück weit erfahrener ist, was den Bucks halt einfach noch ein bisschen fehlt. Ich glaube, die brauchen vielleicht noch mal ein Jahr, noch ein paar Playoff-Schlachten mehr. Kawhi ist um einiges erfahrener als Finals-MVP, als jetzt Giannis zum Beispiel. Lowry ist erfahrener als Bledsoe, das kann man fast so auf den gesamten Kader übertragen. Gasol ist natürlich auch ein ziemlich erfahrener Playoff-Veteran und Ibaka auch. Und solche Sachen, die spielen schon eine Rolle bei Teams, die sonst ziemlich auf Augenhöhe sind, auch wenn die Bucks jetzt ein bisschen besser hier sind in der Regular Season und sie bestimmt Erster werden, auch im Osten, das glaube ich auch. Aber ich glaube, in Playoffs dann würde ich jetzt eher auf die Raptors setzen. Wie gesagt, die Celtics fallen mir fast schon ein bisschen zu sehr unter den Tisch. Würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, aber ich sehe unterm Strich die Raptors einfach ein bisschen stärker noch Stand heute.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so. Also ich habe die Raptors schon die ganze Saison ins Finale getippt und habe auch schon gesagt, dass ich glaube, dass die Warriors nicht den Titel gewinnen, sondern ein anderes Team. Und da dann eben auch mein Tipp wären da die Toronto Raptors. Ich weiß, das ist ziemlich riskant und ein sehr starkes Hot Take, weil die Warriors auch gerade so gut aussehen. Auch mit Cousins, da habe ich jetzt schon teilweise so ein bisschen gedacht, oh, da könnte ich ganz schön schlecht aussehen. Aber ja, die Raptors sind noch mal besser geworden. Sie haben jetzt auch den zweitbesten Record in der Eastern Conference, haben 3 Niederlagen mehr als Milwaukee, aber man muss ja dazu sagen, dass Valanciunas echt ein großer Teil ihres Erfolgs war. Und sie haben jetzt in letzter Zeit eben ohne ihn gespielt, auch sehr lange schon. Das waren jetzt 28 Spiele und von denen haben sie trotzdem 19 gewonnen. Und jetzt kommt eben Marc Gasol dazu, der immer noch auf einem krassen Level spielt. Und für mich sind es genau die Punkte, auch die ihr gerade gesagt habt. Die Erfahrung, dann eben auch einfach die Mischung. Ich finde einfach, die Milwaukee Bucks, die spielen einen krassen Stil, aber mit so vielen Dreiern, man hat es letzte Saison auch gesehen bei den Houston Rockets, wenn man dann einen Tag erwischt, wo keiner trifft, und das ist eben manchmal bei Teams, die so viel schießen, auch ansteckend, dann verliert man eben auch ganz gut mal Spiele. Und die Raptors haben einfach so viele verschiedene Möglichkeiten zu spielen und so viele verschiedene Optionen, haben so krasse Finisher mit Kawhi und Siakam, die eben, wenn nichts geht, trotzdem irgendwie zum Korb kommen und ihre Punkte machen. Und eins der komplettesten und flexibelsten Teams. Von daher sehe ich sie auch vor den Bucks in den Playoffs und auch vor den anderen Teams.
Ja, ich glaube, du hast auch nochmal einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube, die Bucks sind halt echt ein Team, für das man nochmal ein bisschen besser gameplanen kann als beispielsweise jetzt für die Raptors. Und was ich nochmal schlussendlich sehr positiv hervorheben würde, ist die Qualität dieses Jahr im Osten. Also ich habe persönlich wirklich sehr viel Lust auf die Playoffs im Osten. Und wenn ich an die letztjährigen Playoffs denke, wo eben in den Conference Finals dezimierte Celtics gegen, ja, ich sag mal, abgehalfterte Cavs gespielt haben, dann ist es wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung, die da jetzt im Osten passiert ist.
Ja, für die Liga ist das echt stark, dass jetzt die Eastern Conference mal wieder ein paar so krasse Teams hat.
Ja.
Ja, Jungs, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Richtig stark. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ihr seid immer willkommen im NBA-Tauchgang. Dann nochmal schönen Gruß an Nils und gute Besserung. Und genau, dann bis bald. Bleibt uns treu an alle Hörer und empfiehlt uns weiter. Und wir hören uns nächste Woche. Also bis dann.
Ciao,
Jungs.
Ciao.